Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf dem Parteitag der Linkspartei in Göttingen ist der Führungsstreit offen ausgebrochen. Bundestagsfraktionschef Gysi schloss in seiner Rede eine Trennung der Parteiflügel nicht mehr aus. Die Linkspartei war vor 5 Jahren durch den Zusammenschluss der ostdeutschen PDS und der westdeutschen WASG entstanden. Am Abend sollen die Delegierten in einer Kampfabstimmung eine neue Doppelspitze wählen. Der Ausgang gilt als offen.
Noch einmal treten Gregor Gysi und Oskar Lafontaine als Team auf. Sie bedanken sich beim scheidenden Parteichef Klaus Ernst. Der versucht in seiner Abschiedsrede, die Misserfolge bei den letzten Landtagswahlen zu erklären. Man habe sich in letzter Zeit zu viel parteiinternen Streit geleistet.
Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn man uns nicht mehr traut. Wir haben das Vertrauen selbst verspielt, liebe Genossinnen und Genossen. Und das muss aufhören.
Von wegen, der Streit um die neue Doppelspitze eskaliert. Es gibt ein 30 Kandidaten, darunter den Realo Dietmar Bartsch. Verhindern wollen ihn Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, der ursprünglich selbst kandidieren wollte. Nun kämpfen Radikale gegen Reformer, West gegen Ostdelegierte. Gysi sieht Spaltungstendenzen.
Es tut mir leid, aber eine bestimmte Kritik von Mitgliedern aus den alten Bundesländern erinnert mich an die westliche Arroganz bei der Vereinigung unseres Landes. Das darf es aber in unserer Partei nicht geben.
Und dann wird er noch deutlicher.
Es gibt Meinungsunterschiede. All das wäre nicht erheblich. Mit all dem müssten wir umgehen können. Aber in unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass.
Nach Gysi redet Oskar Lafontaine und widerspricht heftig.
Es gibt keinen Grund, das Wort Spaltung in den Mund zu nehmen.
Denn in den wichtigen politischen Fragen seien die beiden Lager gar nicht so weit voneinander entfernt.
Wenn die einen für Abbau des Sozialstaates sind und die anderen gegen diesen Abbau sind, dann hat man Grund, sich zu trennen. Aber nicht, weil man da oder dort Befindlichkeiten hat. Das ist doch kein Grund, ein politisches Projekt in Frage zu stellen.
Wer die Aufgabe übernimmt, die zerstrittene Partei zu einigen, ist völlig offen. Die Wahl der beiden Vorsitzenden beginnt erst und könnte sich bis Mitternacht hinziehen.
Was jetzt gerade auf dem Parteitag passiert, sagt Ihnen Reinhard Becker live aus Göttingen.
Ja, die rund 570 Delegierten hier in Göttingen sind darauf vorbereitet, notfalls bis nach Mitternacht eine neue Parteispitze zu wählen. Ob es so lange dauert, hängt davon ab, ob im zweiten Wahlgang doch noch Sarah Wagenknecht gegen Dietmar Bartsch antritt. Das soll so sein, wie wir gerade erfahren. Insgesamt hat sich die Zahl der Kandidaten schon deutlich reduziert. Den weiblichen Teil der Parteispitze werden wohl Parteivize Katja Kipping, die sich gerade vorstellt hinter mir, und die Hamburger Landeschefin Dora Hayen unter sich ausmachen. Auf der gemischten Liste geht es dann eben um Dietmar Bartsch, den baden-württembergischen Landesvorsitzenden Bernd Rieksinger und eventuell Sarah Wagenknecht. In jedem Fall braucht die Linke ein für alle Flügel und Strömungen versöhnliches Ergebnis. Das haben Lafontaine und Gysi heute klargemacht. Käme es zu einer Spaltung, könnte das erstmal das Ende der Linken sein. Damit zurück zu Judith Rakers.
Ein Strafgericht in Kairo hat den früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter machen ihn verantwortlich für die tödlichen Schüsse von Sicherheitskräften auf etwa 800 Demonstranten Anfang vergangenen Jahres. Damals hatten 10.000 Regierungsgegner Mubaraks Rücktritt gefordert. Vom Vorwurf der Korruption sprach das Gericht den ehemaligen Machthaber frei. Nach der Urteilsverkündung wurde der 84-Jährige in ein Gefängniskrankenhaus gebracht.
In einem lauten Jubelsturm entlud sich die Anspannung der Menschen, als sie von der lebenslangen Gefängnisstrafe für den Ex-Diktator Mubarak und seinen Innenminister erfuhren. Sie tanzten vor der Polizeiakademie, in der der Prozess stattfand, schwenkten Fahnen, Feuerwerkskörper knallten. Für Augenblicke schien die nachrevolutionäre Welt Ägyptens in Ordnung zu sein. Für Augenblicke. Die meisten Jubler nämlich bekamen erst sehr viel später mit, dass der Richter die Helfeshelfer des Ex-Präsidenten, hohe Polizeioffiziere, freigesprochen hatte. Obwohl sie für den Polizeieinsatz gegen die Demonstranten vor 1,5 Jahren genauso verantwortlich sind wie ihr Vorgesetzter, der zu lebenslang verurteilte Innenminister, zumindest nach Meinung der Demonstranten. Weit über 800 Menschen waren damals ums Leben gekommen. Auch Mubaraks Söhne sprach der Richter frei. Sie seien nicht der Korruption schuldig, entschied das Gericht. Die Vergehen seien verjährt. Gegen sie werden allerdings neue Korruptionsprozesse vorbereitet. Gegen dieses Urteil will die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen, ließ sie ankündigen. Sie hatte die Todesstrafe für Mubarak und Innenminister gefordert. Dann brach doch bei einigen die Wut durch, kaum zu bändigen durch seine Freunde, lässt er seinem Zorn über die Freisprüche freien Lauf. Andere greifen die Bereitschaftspolizei an, die das Gerichtsgebäude wie einen Hochsicherheitstrakt bewacht. Wir haben uns leider zu früh gefreut über das lebenslänglich von Mubarak. Sie haben Mubarak geopfert, um die anderen freisprechen zu können. Das sind politische Urteile, auch Mubarak kommt noch frei, fürchte ich. Das fürchten nicht wenige Ägypter. Zur Stunde versammeln sie sich auf dem Tahrirplatz in Kairo und in anderen Städten des Landes und protestieren gegen die Urteile.
Der Prozess hat noch eine andere wichtige Botschaft. Das Urteil ist ein Warnschuss gegen all die anderen Mubaraks, die noch in der arabischen Welt regieren. Die Botschaft lautet, niemand kann sich auf Dauer über das Gesetz stellen.
US-Verteidigungsminister Panetta hat Einzelheiten zur neuen Militärstrategie des Landes mitgeteilt. Auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur führte er aus, was der vor Monaten von Präsident Obama vorgestellte Kurs für Asien bedeutet. Danach soll der größte Teil der US-Marine bis zum Jahr 2020 in den Pazifikraum verlegt werden. Panetta versicherte, China solle mit diesem Schritt nicht herausgefordert werden.
Statt lautem Säbelrasseln zeigt die Supermacht diplomatische Taktik. US-Verteidigungsminister Panetta muss Klartext reden und gleichzeitig besänftigen. Am Start seiner 7-tägigen Asienreise wendet er sich vor allem an das alarmierte Regime in Peking.
Das Bemühen, unser Engagement in Asien zu erneuern und zu intensivieren, ist absolut vereinbar mit der Entwicklung und dem Wachstum der Volksrepublik China. Doch Peking sieht seine militärische Aufrüstung bedroht vom Ausbau amerikanischer Präsenz, zu der Panetta nun Details nennt. Bis zum Jahr 2020 sollen 60% der US-Seestreitkräfte hier im Pazifik stationiert sein, mehrere Zerstörer und Unterseeboote sowie 6 Flugzeugträger. Die Marschrichtung hatte Präsident Obama bereits im November vergangenen Jahres bei einem Australien-Besuch ausgegeben. Weg vom Atlantik hin zum Pazifik. In Zeiten knapper Kassen konzentriert man sich auf die auch wirtschaftlich wichtige Region. Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua schickt deutliche empörte Signale. Die USA mögen keine Wellen schlagen, heißt es warnend. Man könne sonst schnell Pekings Vertrauen verlieren. Hochrangige chinesische Funktionäre fehlen heute in Singapur. Auch das wohl ein Schuss vor den Bug. Die USA und China steuern auf raue diplomatische Zeiten zu.
In Hamburg ist bei einer Demonstration gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen zu Ausschreitungen gekommen. Als die Polizei Sitzblockaden auflöste, wurde sie mit Steinen beworfen. Außerdem errichteten Demonstranten Blockaden und zündeten sie an. Zu dem Aufmarsch versammelten sich etwa 700 Rechtsextreme. Gleichzeitig fand weiter entfernt auch eine friedliche Gegenkundgebung statt, zu der sich etwa 10.000 Menschen versammelten.
Es ist der größte Polizeieinsatz seit Jahren heute in Hamburg. Mehr als 4.000 Polizisten riegeln den Stadtteil Wandsbek ab. Eine kleine Gruppe schafft es bis zu dieser Kreuzung. Sitzblockade dort, wo der Aufmarsch der Rechtsextremen beginnen soll.
Rassistische und faschistisches Gedankengut ist ein Verbrechen. Das ist keine Meinung. Und deswegen machen wir hier als Bürger auch keinen Platz dafür, sondern nehmen unseren Platz ein, um unsere Meinung für Vielfalt, für Gemeinsamkeit auszusprechen.
Doch sie müssen weichen. Das Hamburger Verwaltungsgericht hatte die Demonstration der Rechtsextremen erlaubt. Mit Bussen kommen diese schließlich an, die Stimmung aggressiv. Nach stundenlanger Verzögerung ziehen die rund 700 Rechtsextremen durch Hamburgs Nordosten. Im Stadtzentrum auf dem Rathausmarkt streckten unterdessen tausende Hamburger bunte Karten in die Höhe, demonstrierten friedlich gegen rechts unter dem Motto »Hamburg bekennt Farbe«.
Als Stadt der Vielfalt, der Sprachen, der Klangfarben. Und wer sich hier umschaut, sieht, dass wir stolz sind auf die vielen Farben, die gemeinsam unser Hamburg ausmachen.
In Hamburg-Wandsbek, am Rande des rechtsextremen Aufmarsches, blockierten linke Gegendemonstranten immer wieder die Route. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Es gab Verletzte und Festnahmen. Nun hofft die Polizei auf einen Abend ohne weitere Ausschreitungen.
Der Volkswagen-Konzern baut seine Führungsspitze um. Der Aufsichtsrat traf mehr als 30 Personalentscheidungen. Unter anderem wird ein eigener Vorstandsposten für das Geschäft in China geschaffen. Dort verkauft VW mittlerweile mehr Fahrzeuge als in jedem anderen Land. Auch die Nutzfahrzeugsparte bekommt einen neuen Chef. Er soll die Konzerntöchter Scania und MAN besser miteinander verzahnen.
Zur Nummer 1 weltweit will er Volkswagen machen und deshalb baut Konzernchef Winterkorn nun kräftig um. Noch nie wurden bei VW auf einmal so viele Manager ausgetauscht.
Gleichzeitig schaffen wir so alle Voraussetzungen, um den Konzern und seine Marken auch in einem schwierigeren Umfeld auf Kurs zu halten.
Zum Beispiel in China, dem wichtigsten Markt für VW. 14 Milliarden Euro will das Unternehmen hier in neue Werke investieren. Für das China-Geschäft wird es deshalb künftig einen eigenen Vorstandsposten geben. Besetzt wird er mit Jochen Heitzmann, hier neben Christian Wulff. Bisher leitete er den Nutzfahrzeugbereich bei VW. Und auch dort gibt es Veränderungen. Die Produktion bei VW und bei den Töchtern MAN und Scania soll besser vernetzt werden. Leif Östling, bisher Chef bei Scania, soll künftig die komplette Lkw-Sparte führen. Diese Entscheidung gilt als heikel, denn Östling stand einer engen Zusammenarbeit mit MAN bisher skeptisch gegenüber.
Da gab es viel Kompetenzgerangel, jeder wollte alles machen. Und dass es da natürlich auch menschelt, ist dann klar. Ich denke, jetzt mit einer einheitlichen Führung wird sicher der Druck auch Ergebnisse zu zeigen und Verbesserungen zu erreichen, sehr viel höher werden.
Jedenfalls der Konzernchef ist überzeugt, bei VW sitzen nun die richtigen Personen auf den richtigen Positionen.
In Großbritannien haben die Feierlichkeiten zum 60. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Begonnen. Zum Auftakt kam die Queen zum traditionellen Pferderennen in Epsom bei London. Schätzungsweise 200.000 Menschen machten der Monarchin ihre Aufwartung.
Salut für die Königin. Die Briten lassen es krachen. 4 Tage lang feiern sie ihre Queen. Und die macht zum Auftakt, was sie am liebsten mag. Sie schaut Rennpferden zu, beim Derby in Epsom. 86 Jahre alt ist Elisabeth II. Sie herrscht nur symbolisch, aber das seit 60 Jahren. Diese Aufnahmen aus ihrem Privatbesitz zeigen Momente aus dem Leben der Monarchin und Mutter. Veröffentlicht aus Anlass ihres diamantenen Thronjubiläums. Ein Höhepunkt soll die Flottenparade mit mehr als 1000 Booten morgen auf der Themse werden. Mit tausenden Straßenfesten, den traditionellen Streetpartys, feiern die Untertanen im ganzen Land. Die Nation vereint beim Fest für ihre Königin. Jeder feiert, das ist wunderbar, wo doch die Zeiten so schrecklich sind im Moment. Alle sind begeistert, das Jubiläum ist ein großer Spaß. Ein Spaß zelebriert mit britischer Perfektion, versteht sich. Die Garde übt vor Buckingham Palace für die große Parade zu Ehren der Königin. 60 Jahre auf dem Thron, das ist ein Ereignis, das die Briten und die Welt nur sehr selten erleben.
Mit Pomp and Circumstance würdigen die Briten die Lebensleistung ihres Staatsoberhauptes. Die Feier des nationalen Stolzes ist für viele aber auch eine willkommene Ablenkung in Zeiten großer sozialer Härten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. Juni.
Von Frankreich zieht ein Tief über die Mitte Deutschlands weiter Richtung Osten. Dabei gibt es teilweise ergiebige Regenfälle. Und in der Warmluft, die vorübergehend Südbayern erreicht, können sich heftige Gewitter entwickeln. Im Nordosten ist es heute Nacht meist klar, im übrigen Land verdichten sich die Wolken und es beginnt zu regnen. Im Südwesten können Gewitter dabei sein. Morgen ist es in Ostseenähe meist trocken und zunächst teilweise freundlich. In der Mitte gibt's kräftige Regenfälle. Vom Oberrhein bis nach Franken gewittrige Schauer. In Südbayern können sich ab dem Nachmittag zum Teil heftige Gewitter entladen. Von Gewitterböen abgesehen wird der Wind schwach bis mäßig, an der Ostsee und im Süden auch frisch. In der Nacht Temperaturen von 3 Grad im Nordosten bis 15 am Oberrhein. Im Dauerregen morgen zum Teil nur 10, am Alpenrand bei Föhn bis 27 Grad. In der neuen Woche wird es auch im Süden kühler. Montag und Dienstag gibt es meist mehr Wolken als Sonne. Hier und da sind Schauer unterwegs, zum Teil mit Blitz und Donner. Am Mittwoch ziehen von Westen wieder Regenfälle heran.
Um 23.20 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir informieren Sie dann über die Wahl der neuen linken Spitze und zeigen Ihnen die Reaktionen der Ägypter auf das Urteil gegen den gestürzten Präsidenten Mubarak. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.